SWR 2 Forum. Heute zum Thementag die 68er. Wie aus der Ferne längst vergangener Zeiten, was bleibt vom großen Aufbruch? Am Mikrofon ist Matthias Hege. Sie war rebellisch, antiautoritär, links, diese Bewegung der 68er. Heute wirkt der Zeitgeist der Republik dagegen bieder, beliebig, orientierungslos. Die politische Anarchie hat sich von der Straße in soziale Netzwerke und in die Wahlkabine verlagert. Jeans und lange Haare, Rock und Pop, Wohngemeinschaften und freie Liebe. Alles, was damals noch provozierte, hat die Konsumgesellschaft längst normiert, umgedeutet, ideologisch entschärft. Was ist uns die Freiheit noch wert, die von den 68ern erkämpft wurde? Was ist vom großen Aufbruch geblieben, ein halbes Jahrhundert danach? Wir diskutieren darüber in diesem SWR2-Forum mit Barbara Sichtermann. Sie ist Schriftstellerin und eine der intellektuellen Frauen der 68er-Bewegung. Mit Professor Philipp Welsch. Er ist Historiker und Kulturwissenschaftler an der Humboldt-Universität Berlin. Und mit Professor Klaus Leggewi, Politikwissenschaftler an der Universität Gießen. Herr Leggewi, die Revolte gegen die Institutionen war damals ein politischer Aufbruch nach links. Nun wissen wir alle, dass die Bundesrepublik deshalb nicht gleich sozialistisch wurde, dass Mitte bis Ende der 60er Jahre nur eine überschaubare Minderheit rebellisch geworden ist. Aber umso erstaunlicher ist es ja, dass diese Zeit bis heute nachwirkt wie kaum ein anderes Ereignis in der Geschichte der Bundesrepublik. Woran liegt das?
Ja, das liegt an der historischen Dialektik dieser Zeit. Ich habe das mal bezeichnet als eine glücklich gescheiterte Umgründung der Bundesrepublik Deutschland. Und damit meine ich Folgendes, dass wenn man 68 einordnet, also ein Scharnier zwischen die verordnete Gründung der Bundesrepublik 1949 und der verfehlten Neu- oder verpassten Neugründung 1989-90, und dann ist 1968 gescheitert, war das Ziel, was die sozialistischen Revolutionäre hatten, nämlich eine Räterepublik in Deutschland zu gründen, bekanntlich um Längen verfehlt wurde. Aber glücklich gescheitert ist dieser Versuch, weil sich gewissermaßen contre-coeur gegen die Ambitionen, die die Akteure hatten, eine Art Fundamentalliberalisierung, so hat das Jürgen Habermas genannt, der Bundesrepublik eingestellt hat, die dann hinter dem Rücken der Akteure diesen antiautoritären Impuls in vieler Hinsicht aufgenommen hat und alte Zöpfe im privaten wie öffentlichen Leben abgeschnitten hat. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man immer noch mit einiger Milde und teilweise auch Begeisterung auf dieses Jahr sieht und andere, die das alles zurückdrehen wollen, eben immer noch mit Furor und mit viel Wut auf diese Zeit zurückblicken.
Wir sprechen ja heute darüber, was bleibt von dieser Zeit, was ist da geblieben. Der Publizist und Altsponti Reinhard Mohr hat kürzlich eine psychologisch-politische Tiefenprägung der Gesellschaft durch die 68er diagnostiziert. Eine Kulturrevolution, deren Siegeszug bis heute andauern würde, Barbara Sichtermann. Hat er recht?
Ja, er hat unbedingt recht. Eine sozialistische Revolution ist, wie wir eben hörten, von Klaus Leggewi nicht draus geworden. Aber die Kulturrevolution hat stattgefunden. Was ist es, was grundlegend verändert wurde? Vor allem waren es die Umgangsstile. Im antiautoritären Sinne wurden sie verändert. Und zwar zwischen den Generationen, zwischen den Geschlechtern, zwischen den Chefs und den Mitarbeitern, zwischen den Profs und den Studenten, zwischen den Lehrlingen und den Meistern. Also Partizipation wäre das Stichwort. Kritik von unten. All das war vorher nicht nur nicht gewünscht, es hat sich auch niemand getraut. Es war im Grunde in der Art, wie wir miteinander lebten, waren überall noch die Nachwirkungen des Krieges zu spüren. Es gab noch einen militärischen Ton. Auf der Grundschule mussten wir noch in Zweierreihen, wir kleinen Stifte, da antreten. Die 68er haben das abgeräumt, sie haben es gesprengt. Sie wollten eine zivile Gesellschaft aus der Bundesrepublik machen. Und also was den Sinn des Lebens betrifft, ja, weg von der Pflichterfüllung hin zur Verständigung und zur Lebensfreude. Also Sex, Drugs und Rock'n'Roll fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Love and Peace auch. Es ging ja nicht nur um die Weltpolitik im Sinne von Umwälzung. Darum ging es immer auch. Es ging auch für den Einzelnen um sein ganz persönliches Leben, das er neu gestalten sollte, frei. Ja, also 68 war vor allem eine Freiheitsbewegung.
Herr Felsch, sprechen wir mal über die Wirkung auf Ihr Leben. Sie sind nach dem großen Aufbruch geboren, Jahrgang 72. Wo finden Sie heute noch die DNA dieser 68er in der Gesellschaft?
Ich finde sie auch überall, soweit ich das beurteilen kann. Ich bin ja schon im Grunde ein Kind dieser von Herrn Legge wie eben angesprochenen Fundamentalliberalisierung, auch wenn meine Eltern keine ausgesprochenen 68er waren. Aber diese autoritäre Gesellschaft, die es vorher in der Bundesrepublik gegeben hat, die kenne ich im Grunde nur aus der Literatur, etwa aus einem Roman wie dem von Frank Witzel, der vor 2 Jahren erschienen ist und der über seine Kindheit im Hessen der 60er Jahre schreibt. Und wenn ich das mit meiner Kindheit im Göttingen der 70er Jahre vergleiche, zugegeben in einem linksliberalen Akademikermilieu, aber dann ist diese Kindheit einfach so viele Lichtjahre von der meinen entfernt. Also das scheint wirklich eine solche Zäsur im gesellschaftlichen Gefüge der Bundesrepublik gewesen zu sein, dass es für einen wie mich schwer ist, sich vorzustellen, dass es 5, 10 Jahre vor meiner Geburt tatsächlich noch solche Umgangsformen hierzulande gegeben hat. Ein anderer Punkt, der aufgrund meiner nun akademischen Biografie mir auch wichtig scheint, ist die Theoriekultur in den Universitäten, die ich dann später in den 90er Jahren kennengelernt habe. Damals ja schon nicht mehr in marxistischer Spielart, sondern eher in poststrukturalistisch-französischer oder systemtheoretischer. Aber was, glaube ich, diese Theoriekultur auszeichnet, ist so eine überbordende Freude an der theoretischen Spekulation, die sicherlich auch Überschüsse ins Fantastische, vielleicht auch ins Fanatische gehabt hat. Aber das ist, glaube ich, wenn man sich jetzt die Wissenschaftskultur und die akademische Kultur angeht, völlig egal, welches Paradigma da nun im Einzelnen bearbeitet oder rezipiert wurde, ein ganz wichtiges Ereignis auch von 68.
Frau Sichtermann, den Frauen der 68er hat die Theorie nicht weiter geholfen, dass es keine Gleichberechtigung der Geschlechter gab. Das galt als Nebenwiderspruch des Systems, um das man sich später kümmern kann. Aber dass vor ein paar Wochen ein Bundesgericht darüber entschieden hat, ob Sparkassenformulare geschlechterneutral formuliert werden dürfen, ist das die Emanzipation, die der Feminismus der 68er Frauen wie Helke Sander damals meinte?
Ja, gehört auch mit da rein. Ja. Die gegenderte Sprache, geschlechtergerechte Sprache war in den 70er Jahren sehr in unter den Frauen. Es heißt ja heute, die 68er waren gar nicht feministisch. Das stimmt aber nicht. Das soll ja nun keine Etikettenfrage sein. Die Sache mit dem Nebenwiderspruch wurde von uns Frauen damals belächelt oder belacht. Das galt auch nur unter den Dogmatikern, unter den marxistischen Dogmatikern. Und die 68 war ja viel breiter und bunter. Und abgesehen davon war es auch noch eine globale Bewegung. Das ging um den ganzen Globus. Und sehr viele Impulse kamen auch für die Frauenbewegung aus der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren. Ja, in Bezug auf die Kampagnenform, die Sprache der Rebellion, der ganze Impetus, der Atem, der kam von den Schwarzen. Also Sit-in und Go-in und auch dieses auf sich aufmerksam machen, die Medien einspannen und so und große Reden halten. Also ich glaube, es ist so gewesen, der Gleichheitsgedanke der französischen Revolution, wenn man so will, der kam 68 nochmal neu hoch. Diese Art von Gleichheitsidee. Und die konnte natürlich nicht Halt machen zwischen den Geschlechtern. Das war völlig klar, dass man plötzlich sah, da gibt's ein Oben und Unten und eine Hierarchie. Geht nicht. Ja, das musste umgestürzt werden. Und das ist auch passiert. Also in den Wohngemeinschaften, in den vielen, vielen Gruppen, die es damals überall unter Frauen gab. Man suchte den Hebel, wo man das umkehrt. Und das galt natürlich auch für Mann und Frau.
Und das libertäre Element, und da würde ich eben zu den Gleichheitsbestrebungen der 68er, die Freiheitsbestrebungen ganz wichtig hinzunehmen, das libertäre Element war in dieser amerikanischen Free Speech Movement und in allem, was dann danach folgte von Berkeley aus und um die Welt ging, das war natürlich sehr wichtig. Deswegen glaube ich, ist insgesamt der amerikanische Anteil immer unterschätzt worden.
Selbst die Frankfurter Schule war ja im Grunde ein Reimport aus den USA. Und soweit ich das beurteilen kann, war ein Adorno sich dessen auch sehr bewusst, dass er im Grunde diese avancierte Kulturdiagnostik auch nur, diese Position nur beziehen konnte, weil er eben Amerika kannte und weil er den Kulturvergleich hatte und weil er Europa aus amerikanischer Perspektive und vice versa angucken konnte.
Herr Felsch hat es schon gesagt, vieles ist uns selbstverständlich geworden, was an Wirkung aus dieser Zeit bleibt. Das Recht auf Selbstverwirklichung, aber es gibt eben nicht wenige, die das heute eher als Bürde, als Pflicht empfinden. Die sexuelle Freiheit hat für mehr Leistungsdruck und Aushandlungsbedarf in den Betten gesorgt. Und wenn das Kind fragt, Mama, muss ich heute schon wieder spielen, was ich will, dann sind damit auch die Probleme der antiautoritären Erziehung angedeutet. Also die großen Freiheiten, Herr Leggewie, die uns die 68er erkämpft haben, plagen wir uns heute mit den Kehrseiten herum?
Ich habe mich mal sehr unbeliebt gemacht, als ich das antiautoritäre Verhalten als etwas benannt habe, was dann auch keine Grenzen setzt, was dann eigentlich auch keine Prinzipien mehr deutlich macht, was dann eigentlich auch in ein allgemeines Laissez-faire ausgeartet ist, dass das natürlich schon Schwierigkeiten macht. Aber ich möchte keineswegs in irgendeinen moralischen Rigorismus zurückfallen. Was der antiautoritären Bewegung oft gefehlt hat, und das hat Max Horkheimer schon 1967, der Kritiker der Autorität mit der kritischen Theorie in Frankfurt, hat damals schon gesagt, es geht eigentlich nicht darum, die Autorität abzuschaffen, sondern autoritäres Verhalten. Und wenn man das so sieht, dann würde ich das weitgehend für richtig halten. Was ich im Moment eher beobachte an Schulen und Universitäten, ist tatsächlich wieder eine Disziplinierung anhand von vorgestylten Lebensläufen, anhand von vermeintlichen unabdingbaren Leistungsanforderungen. Also gerade im Hochschulbereich sehe ich ganz, ganz vieles, was in den 60er Jahren angestrebt wurde und dann auch teilweise verwirklicht wurde. Das sehe ich heute eher revidiert durch eine individualistischen Leistungsnormierung, die eigentlich in den Universitäten, in den Schulen, also in Bildungsanstalten, im gesamten Bildungswesen überhaupt nichts zu suchen hat.
Das antiautoritäre Moment war natürlich auch gerichtet gegen Autoritätsmomente, die in diesen Institutionen stecken. Es besteht eine große Verunsicherung, nicht nur in den Universitäten, generell angesichts von den bekannten politischen Bewegungen unserer Tage, die eher institutionenfeindlich vorzugehen scheinen. Es gibt auf einmal eine große Sorge um die Fragilität unserer Institutionen. Es gibt Leute meiner Generation, die jetzt auf einmal in Parteien eintreten, weil sie das Gefühl haben, die Volksparteien, die sie noch nie interessiert haben, als eine tatsächlich erstmal sehr unpolitische Generation, die Volksparteien müssen verteidigt werden, die Universität müsse verteidigt werden. Also zum Beispiel, wir haben in den USA diesen Science March gehabt, also den Marsch zur Verteidigung der bestehenden Wissenschaftsorganisationen, der Universitären und Außeruniversitären. Wenn wir das mit dem Marsch durch die Institutionen, den Rudi Dutschke Ende der 60er Jahre propagiert hat, vergleichen, finde ich, wird sehr, sehr schematisch und sehr schlaglichtartig klar, wie unterschiedlich dieses ganze Feld der Institutionenkritik heute besetzt ist. Und natürlich muss man sich fragen, ist es heute nicht eher von rechts besetzt?
Also Marsch durch die Institutionen heißt ja schon, dass die Notwendigkeit von Institutionen anerkannt wurde. Ich glaube, kein 68er hat gesagt, wir wollen jetzt mal alle Institutionen auflösen. Man wollte die Institutionen verändern und das haben sie auch gut vertragen, soweit die 68er da reinmarschiert sind. Das war nötig, das ist nur eine andere Umschreibung für dieses Programm, die radikale Kritik alles Bestehenden. Ich glaube nicht, dass heute von rechter Seite her Institutionenkritik das große Problem ist. Ich sehe das Problem in der neoliberalen Wende und ihren Folgen, dass die Institutionen, ob es nur in Universitäten sind oder ein Krankenhaus, ja, oder eine Kindertagesstätte, dass die plötzlich Profit abwerfen sollen. Das ist doch absurd.
Aber für die neue Rechte, Herr Felsch, da ist links der Mainstream, das Establishment, gegen das man sich wehren müsse.
Ja, klar. Also für die neue Rechte gibt es ein linksliberales Meinungskartell. Gibt es einen gesellschaftlichen Mainstream? Das stimmt ja auch in gewisser Weise. Und dagegen polemisiert man. Ich glaube, das ist übrigens auch der Grund, warum so viele Intellektuelle, bei denen man sich wundert, dass sie auf einmal auch obsessiv mit der Flüchtlingsfrage oder sowas beschäftigt sind und Töne anschlagen, die man sonst aus den Reihen der AfD oder so kennt. Ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass es heute wahnsinnig schwierig ist, von links in irgendeiner Form nonkonformistisch zu sein im öffentlichen Diskurs. Es ist sehr viel leichter, diese Position des Nonkonformistischen, die ja der Natur der intellektuellen Rede im öffentlichen Diskurs irgendwie auch offensichtlich notwendig eigen ist, die von rechts zu besetzen. Das löst so eine Dynamik aus, dass eben viele viele dieser Figuren in den letzten ein, zwei Jahren auf einmal mit Themen befasst sind und auf eine Weise sich dazu äußern, die einen eben eher an die neue Rechte erinnert.
Die Rechtspopulisten fühlen sich ja mit Sprechverboten belegt von einer, wie es Herr Feld schon gesagt hat, als 68er Establishment empfundenen Politik- und Medienlandschaft. Der ostdeutsche Schriftsteller Uwe Tellkamp hat eine wochenlange Debatte um Meinungsfreiheit ausgelöst. Aber Kritik an Sprechverboten, Anfeindungen, Ausgrenzung findet sich auch bei Altlinken. Der Sozialphilosoph Peter Furth, der war Doktorvater von Rudi Dutschke. Er hat gesagt, die Revolte habe eine Wächtergeneration hinterlassen. Ist da was dran? Hat das Erbe der 68er auch was Totalitäres?
Ja, es gab Dogmatiker. Die Bewegung ist dann Anfang der 70er Jahre sozusagen zerfranst in viele verschiedene Strömungen oder Lager. Und da gab es auch etliche dabei, die dann Parteien aufbauen wollten und glaubten, dass sie die wahre Lehre hüten müssten, die natürlich sich als Diskurswächter auch verstanden und in ihren Augen falsche Stichworte oder Schlagworte dann sofort sanktioniert haben. Das war schon eine Zerfallsbewegung, das muss man immer wissen. Ein Zerfallssymptom, meine ich.
Ich meine, wenn wir nochmal über die Theorie sprechen, dann ist doch auch offensichtlich, dass das natürlich erstmal ein enormes Ermächtigungsinstrument war, um überhaupt den alten Ordinarien, den verknöcherten Ordinarien das Wort zu entziehen. Zugleich ist diese exzessiv theoretische Rede im Öffentlichen, bei den Vollversammlungen, im Audimax und so weiter, doch auch ein Machtinstrument, mit dem sich eben die 5, 6 interessanterweise ja auch als Studentenführer bezeichneten Leaderfiguren abgedichtet haben gegen andere Formen der öffentlichen Rede, oder?
Ja, ich sehe die Erben eher in den Leuten, die an der Humboldt-Universität in Berlin bestimmten Kollegen von mir, die ich sehr schätze, die Redemöglichkeit nehmen und das in Formulierungen tun, die mich teilweise an nicht an 68, was ja bei uns immer hieß, 65 bis 67, sondern an 69, 70 erinnerte, als irgendwelche K-Gruppen und irgendwelche sektiererischen marxistischen Theoriezirkel wirklich Sprechverbote in Hörsälen ausgesprochen haben. Ich kann mich sehr wohl erinnern, dass ein liberaler Professor wie der Soziologe Erwin K. Scheuch, der noch 1967 auf der Beerdigungsfeier, auf der Gedenkfeier an Bene Ohnesorge eine flammende Rede gehalten hat und der sich auch gegen die Notstandsgesetze mit den Studierenden eingesetzt hat, dass der 1969, 70 wirklich übel attackiert worden ist. Sowas hat es gegeben, aber das hat eigentlich mit dem freiheitlichen Geist der erneuerten kritischen Universität schon gar nichts mehr zu tun gehabt. Das war ein Sektenwesen, da wurde mit ideologischem Schrott gehandelt.
Im Grunde geht doch daraus schon hervor, dass die Probleme, wenn wir jetzt heute über 68 reden, damit beginnen, dass wir über 68 reden.
Nein, wir reden ja über die Wirkung von 68, was da bis heute geblieben ist.
Um das beurteilen zu können, ist natürlich die Frage, welches 68 meinen wir? Es gibt so viele unterschiedliche Strömungen in diesem Großereignis und ich denke schon, dass es natürlich auch dezidiert antiliberale Strömungen gegeben hat. Bloß dann zu sagen, der Antiliberalismus, den wir heute von rechts erleben, ist ein Erbe von 68, ist natürlich genauso verkürzt, wie zu sagen, das wahre 68 ist eben nur das Liberale und das Antiliberale gehört nicht dazu. Da kommt man ohne Dialektik, kommt man da nicht weiter.
Die Freiheit in den Lebensstilen, der Internationalismus, der antiautoritäre Imperativ gegenüber dem Staat, seinen Institutionen bis hinein in die Familien. Vieles davon, wir haben es schon angedeutet vorhin, wird heute von rechts wieder in Frage gestellt. Alexander Dobrindt hat eine konservative Revolution gefordert. Die Rede von einem links-rot-grün versifften 68er Deutschland hat beim AfD-Parteitag in Stuttgart Gejohle bei den Delegierten ausgelöst. Ist das jetzt die Gegenbewegung, ein Rollback oder bloß die Bestätigung, dass die 68er tatsächlich die kulturelle Dominanz gewonnen haben?
Ja, es ist eine Bestätigung dafür, dass das immer noch für wichtig gehalten wird. Es gibt natürlich auch die wirklich neofaschistische Bewegung der konservativen Revolution. Herr Dobrindt weiß gar nicht, was er für einen Unsinn verzapft. Aber ich glaube tatsächlich, dass es auf der rechten Seite eine solche Bewegung gegen 68 mit 68er Methoden gibt. Das sind die Identitären. Ich will jetzt nicht auch noch dazu beitragen, die maßlos zu überschätzen, aber sie sind eben da. Sie bezeichnen sich ganz interessant als konservativ-subversive Aktion. Das spielt ja unmittelbar an auf eine Gruppierung, die es in München 1964, 65 mit Rudi Dutschke, Kunzelmann und anderen gegeben hat, die sich subversive Aktion nannte. Also ich glaube tatsächlich, dass es etwas gibt wie einen Revisionsgedanken und dass es auch vor allen Dingen gibt einen organisierten Aufstand gegen alles, was eben nach 68 aussieht. Also was so redet, wie wir jetzt die ganze Zeit schon, was so aussieht wie wir, was solche Lebensstile pflegt wie wir. Da sind wir schon im Visier und da geht es nicht darum, den Kopf einzuziehen, sondern Farbe zu bekennen und zu sagen, ihr werdet das nicht schaffen.
Aber daran sieht man ja auch, dass wir tief in einem Kulturkampf stecken. Diese kulturalistischen Momente, die kommen ja auch von 68, die hat sich die neue Rechte in den 70er Jahren dann im Grunde auch von links abgeschaut. Also die französische neue Rechte, die ja auch für die hiesige schon lange sehr inspirierend gewesen ist, die hat in den 70er Jahren Gramsci entdeckt, das Hegemoniekonzept, und die hat angefangen, diesen kulturellen Raum zu bearbeiten, den die als Metapolitik bezeichnen. Also der Kulturalismus als Erbe von 68, und zwar sowohl auf linker als auch rechter Seite, das finde ich ein hochinteressantes, sehr vertracktes, politisch vertracktes Phänomen, auch wo man das Gefühl hat, es ist überhaupt gar nicht absehbar, wie man da wieder rausfinden soll heutzutage.
Nur man muss deutlich machen, dass das eine in eine aufgeklärte Form des Multikulturalismus hineingeführt hat, also Anerkennung von kulturellem Pluralismus unter kosmopolitischen Vorzeichen, und das andere in einen engstirnigen ethnisch-völkischen Nationalismus zurückführt. Den Unterschied muss man immer deutlich machen. Ich stimme zu, es gibt eine Überbetonung des Kulturalismus gegenüber dem, was man früher Produktionsverhältnisse genannt hat. Aber man muss eben auch deutlich machen, dass sie den Gramsci geklaut haben. Sie haben ihn nicht gelesen. Sie pervertieren das, was Gramsci mit kultureller Hegemonie gemeint hat. Aber Sie haben recht, Herr Felsch, es ist das, was Sie wollen. Sie wollen die Köpfe erobern und Sie wollen dann Ihre Defizite, die Sie noch parlamentarisch und zahlenmäßig haben, damit ausgleichen und insgesamt eine Stimmung schaffen. Und das konvergiert jetzt eben sehr schön auch mit den Krisen dieses Finanzkapitalismus, der wahnsinnige Ungleichheiten schafft, der wahnsinnige Verunsicherung und Ängste produziert. Und das ist sozusagen das brisante Gemisch, in dem wir uns gerade befinden.
Und da frage ich mich manchmal, was wollen eigentlich die neuen Rechten den Frauen sagen? Ja, da kommt auch nicht viel. Was so gemurmelt wird, ist, Frauen sollen wieder mehr Kinder kriegen. Das kann nicht klappen. Also ich glaube, dass die Frauen noch gar nicht gemerkt haben, dass sie, wenn sie den Standard der Emanzipation, der heute erreicht ist, praktisch, politisch, sozial, wenn sie den wirklich verteidigen, dass die neue Rechte vor ihnen zurückweichen muss. Ich hoffe, dass ich das noch miterlebe, dass es wirklich dazu kommt, dass Frauenpower sich gegen die Rechten richtet. Das hat es in der Geschichte eigentlich eher nicht gegeben. Aber das war das Schicksal der nicht emanzipierten Frauen, dass sie eben rückständig waren in ihrer Mehrheit. Es gab natürlich immer Minderheiten, die schon die Fahnen geschwenkt haben. Ja. Ich sehe Gründe für einen Optimismus, dass mobilisierte Frauen den rechten Einhalt gebieten.
Aber gleichzeitig muss man sehen, mit welcher Repressionsmacht in Polen oder in Rumänien die autoritären Regime genau diesen Aufstand der Frauen bekämpfen und niederhalten. Also wir sind da mitten in einer gewaltigen Auseinandersetzung. Und ich kann nur hoffen, dass wir auch in Deutschland, wo wir alles so für so gesichert und abgesichert halten, dass auch hier die Aufmerksamkeit wieder steigt.
Alles Private ist auch politisch, hieß es damals. Jedes persönliche Unglück durfte dank der Theorie als gesellschaftliches Unrecht gedeutet werden. Gesellschaft wurde als Kategorie und Begründung für alles hergenommen. Das kommt uns ja auch heute in vielen Debatten bekannt vor. Verbrecher sind Opfer ihrer sozialen Umstände als Beispiel. Was hat das angerichtet? Haben uns die 68er die Eigenverantwortung abgenommen?
Nein, sie hatten ja immer das Gefühl, dass der Mensch ein freies Individuum werden soll, das aber in Ketten liegt. Das hat übrigens schon Rousseau einige Jahrhunderte vorher gesagt. Der Mensch ist frei, aber er liegt überall in Ketten. Und ich glaube, wenn man jetzt hier wiederum unterscheidet, den unmittelbaren Impuls, der übrigens aus meiner Sicht sehr viel stärker aus der Praxis oder wie Barbara Sichtermann gesagt hat, aus Sex and Drugs and Rock'n'Roll rausgekommene antiautoritäre Impuls gegen Verhältnisse, die einfach überfällig waren, dass man sie abschaffte. Wenn man den dann in einer bestimmten Art und Weise dogmatisiert und damit auch politisches Kapital schlägt, dann ist eigentlich sozusagen der unmittelbare antiautoritäre Impuls schon wieder umgekippt. Dann ist er schon wieder verdorben, korrumpiert. Es gibt ein wichtiges Element, was wir aus der Distanz nach 50 Jahren vielleicht dann doch an 68 wieder etwas mehr schätzen, auch an der Theorie, als zwischenzeitlich. Ich will daran erinnern, dass die Absichten der 68er waren, eine sozialistische Revolution zu machen und den Kapitalismus abzuschaffen. Und eben jene Kapitalismuskritik, die dann unter anderem mit Marx-Lektüre und mit der Lektüre anderer marxistischer Klassiker sozusagen eingeholt wurde, diese Marx-Lektüre hatte das immer im Blick, den Antikapitalismus, also eine andere Gesellschaft zu bauen. Auch dieser Impuls ist dann im Grunde genommen in den Parteigründungsaktivitäten 68 folgende untergegangen. Da wurden ja allerhand K-Gruppen und trotzkistische Zirkel jeder Art gegründet. Da ist das wieder abgesunken. Aber leider hat man damit auch vergessen, dass der Impuls, der da gegeben war, also den Kapitalismus zu kritisieren, und zwar nicht nur in seiner konsumkapitalistischen Form, sondern auch als Produktionsweise, dass das kein schlechter Ansatz war. Der Christian Semmler, der damals auch eine K-Gruppe gegründet hat, hat mal den schönen Satz gesagt, den ironischen Satz gesagt, kein Kommunismus ist auch keine Lösung. Also die Abweichungen und die Verirrungen, in die dann K-Gruppen hineingeführt haben, die waren verheerend teilweise, die waren auch persönlich, psychologisch für viele Akteure verhängnisvoll, aber gewissermaßen dieses Thema dann insgesamt zu streichen, das sieht man doch aus heutiger Perspektive in der Art von Kapitalismus, in der wir heute leben. Das ist etwas, was ich unbedingt hochhalten möchte, und zwar nicht in der dogmatischen Form, sondern mit den Theoretikern der Neuen Linken, die es damals gegeben hat, die das eben sehr lebendig auch auf die aktuellen Verhältnisse des Kapitalismus angewandt haben und die sozusagen weitergedacht haben.
Ich glaube, dass daraus der Schluss gezogen werden kann, dass die heutigen Anti-68er keineswegs die Rechtspopulisten sind. Sicherlich verfolgen sie ganz andere Ziele, sondern die eigentliche Gegenbewegung war die neoliberale Wende. Sagen wir mal, ja, Unterwerfung des Individuums, der Institutionen, der Staaten, den Zwängen der Profitmacherei, was wir überall haben, ja, dass der Staat eben seine infrastrukturellen Aufgaben an Private ausgibt und sich nicht mehr darum kümmert, was das für das Gemeinwesen heißt. Das Stichwort für die 68er hieß Solidarität. Heute ist es, jeder ist sich selbst der Nächste, ja, und die Auswirkungen sind ganz furchtbar. Es ist aber schon 20 Jahre her, dass diese Gegenbewegung gegen die, sagen wir mal, guten Seiten, menschenfreundlichen, humanen von 68 in Stellung gegangen sind und losmarschiert sind, nämlich die Neoliberalen. Ja.
Allerdings, wenn man sich heute fragt, warum sich die Linke so schwer tut, diesen Neoliberalismus zu kritisieren, warum sie selbst zum Beispiel so kulturalistisch argumentiert, muss man natürlich auch bis zu 68 zurückgehen. Vielleicht kann man auch nochmal unterscheiden. Es gibt diese Kritik, sagen wir mal, am Bürgertum. Das ist auf der einen Seite eine marxistisch inspirierte Kritik, der Bürger als Bourgeois, als Kapitalist. Auf der anderen Seite gibt es 68 aber auch eine Linie, die zum Surrealismus, vielleicht zu Nietzsche führt, der Bürger als Philister, der Bürger als Spießer. Insofern der Bürger als Zielscheibe von Kulturkritik. Und insofern gibt es eben auch ein kulturalistisches 68, gibt es eine Wurzel der Linken, der kulturalistischen Linken im 68, die möglicherweise ja auch, wir haben vorhin über die Kulturrevolution gesprochen, die es zweifelsohne gegeben hat mit nachhaltigen Folgen, die viel erfolgreicher war, die auch erstmal vielleicht für einen Vertreter meiner Generation leichter zugänglich, vielleicht auch sympathischer ist in manchen Momenten, gerade eben auch, weil sie viel spielerischer, ironischer, antidogmatischer daherkommt. Allerdings hat natürlich aus diesem Flügel sich auch eine Form von linker Theoriekultur entwickelt, dann in Frankreich in den 80er Jahren etc., die dazu führt, dass die Linke heute sich ganz schwer darin tut, überhaupt dieses Thema der Kapitalismuskritik zu besetzen. Da hat man auch das Gefühl, die Rechten sind viel erfolgreicher darin im Moment. Also da haben wir auch wieder diese historische Dialektik, die überhaupt gar keine Schuldzuweisung ist, eher eine Einsicht in die Fatalität des Geschichtsprozesses vielleicht.
Ja, und da kommt natürlich in mir der Impuls des Spät-68ers wieder hoch, dass das natürlich in der Tat ein Fehler ist und dass das korrigiert gehört.
Vieles aus dieser Protestkultur der 68er, die hat sich die Industrie geschnappt und vermarktet. Der nackte Frauenkörper in der Werbung, Rock und Pop, die Freak-Mode. Was da früher noch Insignien der Rebellion waren, ist heute normales Konsumgut. Hat nichts mehr mit einer ideologischen Aufladung zu tun. Abgrenzen ist schwer geworden. Wir sind gegenüber alles und allen tolerant. Diese Beliebigkeit, Frau Sichtermann, hat die auch in eine Orientierungslosigkeit geführt?
Ich will mal was dagegen sagen, gegen diese Kritik, die in Ihren Worten steckt. Und zwar darf man nicht vergessen, dass der Kommerz, das weltweite Rollen und sich Bewegen der Waren auch Kommunikation ist. Also über die Märkte kommunizieren wir ja, wenn wir kaufen, wenn wir T-Shirts kaufen und so weiter. Und diese Kommunikation ist zwar geldvermittelt, aber sie ist auch menschlich. Ja, ich habe nicht so diese große negativ-kritische Einstellung gegenüber Kommerzialisierung von guten Ideen. Ob das nun Punk ist oder ob das rebellische Posen sind oder Aspekte der Frauenbewegung, sollen ruhig Leute daran Geld verdienen. Auf diese Weise kommt es um die Welt. Also es ist auch wieder dialektisch oder doppelt. Ja, einerseits werden die Ideen natürlich dadurch auch normiert oder abgeschliffen und das bleibt eine kleine Münze dann nur übrig. Andererseits aber erfährt man was und fühlt man was und nimmt man was mit, wenn man sich was runterlädt oder im Netz auch gegen Bezahlung ein musikalisches Produkt sich einverleibt. Ich sehe keine so große Gefahr in der sogenannten Kommerzialisierung und glaube, dass das, was man dem entgegensetzen kann, nämlich den ursprünglichen kritisch-rebellischen Impuls der Menschen von Mensch zu Mensch, jetzt ohne Markt dazwischen, dass das trotzdem immer weitergeht, weil wir Menschen sind. Also es gibt zum Beispiel auch heute noch Hausbesetzungen, es gibt neue Musikstile, es gibt kritische revolutionäre Blogs im Netz. Ja, Sie haben das ja alles auch. Es geht weiter. Man muss eben auch die Ohren und Augen offen halten für neue Stimmen und neue Formen, deren kritisches Potenzial einen vielleicht auf den ersten Blick nicht einleuchtet und wo man dann nach und nach so dahinter kommt.
Ich glaube auch, wir können die Kommerzialisierung von Kultur, könnte man es ja vielleicht auch nennen, was Adorno als Kulturindustrie bezeichnet hat, überhaupt nicht rückgängig machen. Es ist überhaupt nicht vorstellbar, wie das anders als reaktionär aussehen sollte. Das ist übrigens auch, glaube ich, noch eines der hervorzuhebenden Momente des Erbes von 68, gerade hierzulande in Deutschland, die Profanierung oder Säkularisierung, könnte man auch sagen, des Kulturbegriffs. Also dieses geradezu religiös Raunende, was ich ja nun auch wiederum nur aus der Literatur kenne, was in den Universitäten bis in die 60er Jahre und dann eben auch teilweise noch länger vorgeherrscht hat, dass das ersetzt worden ist durch ein völlig anderes Kulturverständnis, stark importiert natürlich auch aus dem Angloamerikanischen. Und hier muss man natürlich das Phänomen Pop erwähnen, also Populärkultur. Und da würde ich auch unbedingt bei aller Kapitalismuskritik dafür votieren, dass das ein irrer Fortschritt gesellschaftlich gewesen ist, von dem wir bis heute bruchlos weiterhin profitieren, auch mit den bekannten Folgen und Problemen natürlich. Aber erstmal würde ich gerade in dieser Profanierung von Kultur, die sie natürlich auch jedem zugänglich dann gemacht hat, vom Taschenbuch eben bis zum Punk, ein enormes Freiheitsmoment erblicken, was natürlich auch in der Netzkultur unserer Tage fortlebt und in seine nächste Stufe eingetreten ist.
Es gibt einen Aspekt, den wir noch nicht erwähnt haben, da komme ich durch die Konsumkritik drauf. Die war ja recht stark ausgeprägt, damals brannten sogar Kaufhäuser in Brüssel und Frankfurt. Diese Konsumkritik hat niemals das Paradigma, sagen wir, der industriellen Moderne wirklich in Frage gestellt. Und insofern, das ist auch das Historische und das Veraltete an 68, dass sie im Grunde genommen dieser Periode der industriellen Moderne noch sehr stark zugeneigt hat. Der eben erwähnte Reinhard Mohr hat mit Daniel Cohn-Bendit ein Buch geschrieben über 68. Das hieß Die letzte Revolution, die noch nichts vom Ozonloch wusste. Und vom Ozonloch wissen wir nun, und damit könnte man heute eher mit dem Terminus Klimawandel und Artensterben und anderen ökologischen Problemen arbeiten. Das heißt, eine Linke, die sich einerseits anschließt an den kapitalismuskritischen Impuls der 60er und 70er Jahre, die aber andererseits up-to-date sein will, muss natürlich dieses ökologische Element, was den meisten 68ern völlig fremd war, das Element also der politischen Ökologie, das muss heute mitreflektiert werden. Und dann ist auch die Konsumkritik etwas ganz anderes als so eine, sagen wir mal, Stilkritik oder Vergeudungskritik klassischer Art. Es ist dann tatsächlich ein kosmopolitisches Bewusstsein vom Zustand der Welt, dass man nicht mehr mit den Patentrezepten auch der Linken, sagen wir mal, der 60er und 70er Jahre angehen kann. Deswegen sind ja alle sozialdemokratischen, sozialistischen, linkssozialistischen, kommunistischen Parteien so desperat, weil sie eben tatsächlich immer nur an den alten Umverteilungsmechanismen ansetzen und diese größere Thematik viel zu wenig einbeziehen. Das haben natürlich die Grünen auch im Anschluss an die sozialen Bewegungen der 70er Jahre dann auch parteiförmig in einige Parteiensysteme einspeisen können.
Was wir heute so nicht mehr kennen, das war diese unversöhnliche Schärfe, die es damals in der Auseinandersetzung der 68er mit dem Staat und seinen Institutionen gab, in seiner radikalsten Ausprägung dann in der Gewalt der RAF. Ist diese Schärfe nur mit der Rebellion gegen die Nazi-Mitläufer, gegen in die Nazi-Zeit verstrickte Väter zu erklären, wie das Heinz Bude, der Sozialforscher, kürzlich in einem Essay geschrieben hat?
Ich glaube, das ist schon ein sehr zentrales Argument. Ich glaube auch nicht nur, dass es quasi um die Väter, also um die Nazi-Zeit ging, um die Vergangenheit, sondern tatsächlich auch um die Konfrontation mit einer, ja, wir haben es vorhin als autoritäre Gesellschaft bezeichnet. Also von den Sozialhistorikern wissen wir, dass die Bundesrepublik der 60er Jahre enorm polarisiert war. Es gab zwei Kulturen, könnte man sagen. Das waren jetzt aber nicht die Naturwissenschaftler und die Literaten, so wie das in diesem Begriff ja angelegt ist, sondern das war eine ältere Generation, sehr stark auch noch durch Industriearbeit geprägt in den 60er Jahren, ganz klassische gesellschaftlich familiäre Werte verkörpernd und dann auf einmal eine junge Generation, die sich in kürzester Zeit an den Universitäten wiederfand. Also mit anderen Worten, zwei Generationen stehen sich gegenüber, auf einmal in wenigen Jahren innerhalb von maximaler Distanz. Und ich glaube, insofern diese Auseinandersetzung mit der Elterngeneration, mit den Nazis, die war tatsächlich auch in der Gegenwart, in der gesellschaftlich erfahrenen Gegenwart der 68er angelegt. Insofern ist das ein ganz wichtiges Moment. Es kommen natürlich andere dazu.
Und das scheint ja bis heute nachzuwirken, bis ins Sommermärchen der WM 2006, bis in die Willkommenskultur von 2015, wo man zeigen wollte, dass die Deutschen nun ganz anders sind, friedlich, weltoffen, tolerant, multikulturell.
Ja, das Schöne ist, dass wir das gemacht haben, weil ohne es jemandem zeigen zu wollen, sondern einfach, weil wir so geworden sind. Nicht alle natürlich, aber die Akteure, die mussten das gar nicht demonstrativ den deutschen Volkscharakter besser darstellen, sondern die haben es deswegen gemacht, weil sie eine Lektion gelernt haben. Man kann eben aus den Katastrophen des 20. Jahrhunderts etwas lernen. Ich bin ganz überzeugt davon, dass man aus der Geschichte tatsächlich etwas gelernt hat. Und genau das ist auch der Grund, warum die Rechte das für so beseitigungswert erklärt, diesen sogenannten Schuldkult. Aber eben war ja die Frage nach dem Staat. Das ist schon kompliziert. Es gab eben diesen libertären, auch anarchistischen Impuls, den Staat als das große Monster herauszustellen. Es gab eine ziemlich bizarre Auseinandersetzung zwischen 65 und 67 um die Notstandsgesetze, die in der Wahrnehmung der damaligen Akteure tatsächlich die Rückkehr des Faschismus annoncierten. Und das ist natürlich eine maßlose Übertreibung. Das beste Instrument, was wir im Grundgesetz im Moment haben, nämlich die Verankerung des Widerstandsrechts des deutschen Volkes gegen illegitime Herrschaft, illegale Herrschaft, das steht tatsächlich seit den Notstandsgesetzen im Grundgesetz. Das heißt, man hat sich sehr stark auf den Staat als den Obrigkeitsstaat kapriziert und hat zu wenig mitgewirkt an dessen Liberalisierung. Das war dann in der Tat eher die Aufgabe der sozialliberalen Koalition, die ja nicht unbedingt den Beifall der absoluten Protagonisten von 68 gefunden hat. Und wir haben eine Verlängerung heute in die autonome Szene, in den schwarzen Block rein, der eben tatsächlich immer besonders sensibel reagiert, wenn es um staatliche Übermacht geht. Und ich leugne überhaupt nicht die Machenschaften verschiedener Staaten, die aber wiederum völlig ignoriert, dass die großen Mächte heute gar nicht mehr die Staatsapparate sind, jedenfalls nicht mehr in dem Maße, in dem es die Obrigkeitsstaaten waren, sondern es sind große, vernetzte internationale Konzerne, die weit mehr Manipulationsmacht ausüben können, als das Staatsapparate tun und die gerade in dieser Verbindung mit Geheimdiensten und mit Cyberattacken heute das wirkliche Gefährdungspotenzial für eine internationale Gesellschaft darstellen.
Ja, das große Stichwort damals hieß, die Exekutive darf nicht zu mächtig werden. Und alle Politik wurde daraufhin durchleuchtet. Und jemand wie Ulrike Meinhof hat auch darauf den Schwerpunkt gelegt und so gedacht und gefürchtet und wirklich den Faschismus zurückkommen sehen. Und sie fühlte sich als Bürgerkriegsteilnehmerin.
Interessant ist ja ganz kurz noch, dass nicht nur die Notstandsgesetze, sondern sogar die Große Koalition 66 wurde ja im Grunde fast schon als kommender Faschismus gesehen von den 68ern. Wenn wir das auf die heutige Diskussion des letzten Jahres beziehen, ergeben sich da eigenartig bizarre Spiegelungseffekte.
Nun sind die 68er ja bei ihrem Marsch durch die Institution bis nach ganz oben in die Exekutive gekommen. Otto Schily und Joschka Fischer in der rot-grünen Bundesregierung. Dieses rot-grüne Projekt ab 1998. Heinz Bude nennt es so etwas wie eine zweite Chance der 68er. Aber an Schröders Agenda-Reform, wir wissen es alle, hat die Linke bis heute zu nagen. Der Kapitalismus ist noch stärker geworden. Die Globalisierung kam von oben, nicht von unten. Ja, aus den Utopien ist nicht viel geworden. Haben die 68er letztlich im Überbau versagt? Sind sie politisch an den eigenen Ansprüchen gescheitert?
Ja, also im Überbau haben sie gerade nicht versagt, würde ich sagen. Denn die Kulturrevolution hat ja stattgefunden, überhaupt keine Frage. Wenn wir die heutige Ratlosigkeit der Linken und Zahnlosigkeit der Linken, die ja zweifellos besteht, die große Krise der Linken, von der man, glaube ich, wirklich sprechen muss, wenn wir die dialektisch mit 68 über zwei Seitensprünge noch zurückverbinden, dann gibt es natürlich auch ein Scheitern.
Wobei man also sagen muss, dass die rot-grüne Regierung eher eine Parodie des 68er-Tums war, denn seine Erfüllung, also Gerhard Schröder auch als Person, hat mit 68 überhaupt nichts am Hut. Auch das Kabinett hat natürlich sich im Wesentlichen eingegliedert in eine damals zeitgeistige Welle von eigentlich eher Deregulierung und Entstaatlichung. Wenn man das auf 68 bezieht, dann muss man schon sehr dialektisch denken.
Frau Sichtermann, und der Siegespreis für die Kulturrevolution ist dann heute die Political Correctness und die Gendersprache?
Also da wird... Was PC betrifft, das wissen wir alle, das ist uns allen nicht sympathisch. Da wird reguliert, was man eigentlich nicht in der Regulation haben möchte. Das spontane Sprechen wird zensiert und überall wird was unterstellt. Also es entsteht eine Kultur des Soupçons, des Verdachtes, irgendjemand diskriminieren, ausschließen oder schlechter stellen zu wollen. Also mir ist das Ganze extrem suspekt und ich habe damit nichts am Hut. Und ich glaube auch, dass der Geist von 68, wo er fortlebt, nicht da fortlebt. Was das ist das Bedürfnis, Macht auszuüben über Sprachregulierungen, ja, von Leuten, die irgendwo an der Universität höchstwahrscheinlich auf die Idee gekommen sind, dass man Mittelsprache, Mittelsworten auch Macht ausübt, ja, und umverteilen kann. Und da wollen sie irgendwie mitmischen. Das ist verwerflich. Ja, man sollte sich dagegen positionieren und das nicht mit 68 in Verbindung bringen.
Und andererseits natürlich erkennen, dass die Kritik an der politischen Korrektheit, die behauptet, man werde vom Diskurs ausgeschlossen, wie zum Beispiel Herr Tellkamp das getan hat, dass die im Grunde genommen darauf hinausläuft, den Sprechern das Sprechen zu untersagen. Das bedeutet, das ist ja ein haltet den Dieb, was da passiert. Also man unterstellt, Linke würden Rechten das Maul verbieten, die eigentlich den Linken das Maul verbieten möchten. Das sieht man ja sehr häufig dort, wo es tatsächlich zu dem immer wieder angemahnten Diskurs kommt.
Es funktioniert halt über leider nur sehr gut.
Sprechen Bitte? Braucht ein gewisses Maß an Spontanität. Wenn man die beschädigt, dann ist es ein Austausch von Parolen. Das haben wir damals, 68, zu unserem eigenen Erstaunen gemerkt, dass der Einzelne oder auch Gruppen etwas bewirken kann, wenn man etwas will und das klar äußert und sich Schritte überlegt, die man dann auch tun kann, dass alle es mitbekommen, an die Öffentlichkeit gehen, dieses ganze Pathos der Öffentlichkeit, ja, die wir, darf ich jetzt mal sagen, damals geschaffen haben und auch ein bisschen umgestaltet haben. Das gehört alles zur Kulturrevolution dazu, was erhalten bleiben sollte. Und ich sehe auch, dass es zu großen Anteilen erhalten ist, dass es da weitergeht.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. Wie aus der Ferne längst vergangener Zeiten, was bleibt vom großen Aufbruch? Das war unser Forum zum SWR2-Thementag, die 68er. Und diskutiert haben die Schriftstellerin Barbara Sichtermann, der Politikwissenschaftler Professor Klaus Leggewi und Professor Philipp Felsch, Kulturwissenschaftler an der Humboldt-Universität Berlin. Die Gesprächsleitung hatte Matthias Hege.